Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Feierlicher Tag heute. Vor 75 Jahren ist das Grundgesetz verkündet worden und Artikel 1 über die unantastbare Würde des Menschen, den kennen sicher die allermeisten. Aber was steht weiter hinten im Grundgesetz? Über viele Artikel ist in den vergangenen Jahrzehnten nie gesprochen worden, weil man sie nicht brauchte. Das hat sich jetzt geändert, da der Extremismus in Deutschland stärker wird. Die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen an. Und in den vergangenen Monaten haben Juristen immer wieder geprüft und diskutiert, ob unsere Gesetze zum Schutz der freiheitlichen Grundordnung wirklich hieb- und stichfest sind. Dabei hat Artikel 37 des Grundgesetzes sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Der regelt den sogenannten Bundeszwang. Der wird dann angewendet, wenn in Ländern oder Städten versucht wird, Bundesgesetz auszuhebeln. Artikel 37 GG. Manche Studenten kennen ihn aus Prüfungen. Leon Fried hat ihn sich genauer angesehen.
Es ist das Wintersemester 2023. An der Uni Kiel müssen sich Jurastudierende mit einer heiklen Rechtsfrage auseinandersetzen. Ihr Dozent Stefan Martini hat für die Hausarbeit im Fach Staatsrecht ein düsteres Szenario entworfen. Im Interview erinnert er sich so daran.
Stellen wir uns vor, es gibt eine Kommunalwahl und eine rechtsextreme Partei gewinnt sie und stellt den Bürgermeister oder den Landrat. Und dann verspricht die gewählte Person an Asylbewerber keine Leistung auszuzahlen. Und dann weist er eben die Mitarbeiter in den Behörden an, keine Leistung auszuzahlen, worauf die Asylbewerber aber Anspruch haben nach einem Bundesgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Ein rein fiktiver Fall, zu Prüfungszwecken erdacht. Was aber, wenn aus akademischen Gedankenspielen Realität wird? Immerhin würde es schon genügen, dass einige Politiker umsetzen, was sie öffentlich äußern. Politiker wie der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Anton Baron.
Herr Baron, die konkrete Situation, die wir gerade eben gesehen haben.
Im SWR-Fernsehen wird der im vergangenen Herbst gefragt, wie er als kommunaler Amtsträger mit steigenden Geflüchtetenzahlen umgehen würde. Seine Antwort?
Aber der Landrat kann durchaus mal die Flüchtlinge zurückschicken zur Landesregierung, ja, zum Regierungspräsidium, wenn sie diese zurückweisen. Weil irgendwann muss Schluss sein.
Und weiter?
Aber ich sag ja, man muss auch irgendwo Zeichen setzen. Das wäre ein erstes Zeichen, dass der Landrat da auch mal ein Machtwort spricht.
Ein Machtwort, das allerdings im Widerspruch steht zur geltenden Rechtsordnung. Nach dem Grundgesetz sind Länder und Kommunen dazu verpflichtet, Bundesrecht umzusetzen. Geflüchtete unterzubringen und zu versorgen zählt auch dazu. Was getan werden könnte, wenn Populisten in einem Bundesland die Macht erringen und sich über das Recht hinwegsetzen? Jurist Martini hat dieses Szenario zu Ende gedacht.
Also in unserem Fall war es eben die Landesregierung, die sich geweigert hat, da tätig zu werden. Also die Landesbehörden, die die Kommunen und die Landräte dann beaufsichtigen. Und dann könnte wiederum die Bundesebene, also die Bundesregierung, versuchen einzugreifen. Und für solche Fälle ist dann der Bundeszwang geschaffen worden.
Der Bundeszwang ist ein relativ unbekanntes Instrument des wehrhaften Rechtsstaats. Geregelt in Artikel 37 des Grundgesetzes, wo es wörtlich heißt:
Wenn ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land im Wege des Bundeszwanges zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.
Diese notwendigen Maßnahmen können Experten zufolge so weit gehen, dass der Bund vorübergehend selbst anstelle des rechtswidrig handelnden Bundeslandes Gesetze beschließt und verwaltend tätig wird. Denkbar sind auch Finanzsperren. Dann würden Gelder nicht mehr fließen, die dem Bundesland eigentlich zustehen.
Oder, was auch möglich ist, einen Beauftragten einzusetzen, der dann an die Stelle rückt der Person, die sich weigert zu handeln und die Bundesgesetze umzusetzen.
Juraprofessor Stefan Martini.
Juristinnen und Juristen sind sich teilweise auch uneinig, welche Maßnahmen unzulässig sind. Bei der Bundespolizei haben wir so einen Fall? Ich denke, das ist jedoch möglich, die Bundespolizei einzusetzen oder die Landespolizeien anderer Bundesländer.
Das wäre ein besonders robustes Mittel, um die getroffenen Maßnahmen zwangsweise durchzusetzen. Im Konfliktfall müsste das Bundesverfassungsgericht überprüfen, ob eine Maßnahme zulässig ist. Auf historische Erfahrungswerte lässt sich nicht zurückgreifen. Seit Bestehen der Bundesrepublik ist der Bundeszwang noch nie angewendet worden. 1987 wäre es allerdings fast so weit gekommen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute: Verfassungsstreit um die Hanauer Atomfabrik. Wallmann droht Hessen mit Bundeszwang.
Der Saarländische Rundfunk berichtet damals über einen Konflikt zwischen Bundesregierung und hessischer Landesregierung. Die rot-grüne Koalition in Wiesbaden weigert sich, einer Atomfabrik eine Betriebserlaubnis zu erteilen.
Heute wurde aus Bonn bekannt vom Bundesumweltministerium, dass man eine Ablehnung der Genehmigung nicht hinnehmen wolle. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, wohl ein Streit, ein Verfassungsstreit zwischen Bund und Land.
Damals bleibt es bei einer Drohung. Die rot-grüne Koalition in Hessen zerbricht am Atomstreit. Die Betriebsgenehmigung wird erteilt. Zwangsmaßnahmen müssen nicht ergriffen werden. Heute diskutieren Juristen wieder über den Bundeszwang. Wegen der Umfragewerte der AfD vor den Landtagswahlen im Herbst. In Sachsen und Thüringen stuft der Verfassungsschutz die Partei als gesichert extremistisch ein. In Brandenburg als Verdachtsfall. Einige Experten mutmaßen, dass die Partei im Falle einer Regierungsbeteiligung einen Konflikt mit dem Bund provozieren würde. Zwangsmaßnahmen müssten dann ernsthaft erwogen werden. Populismusforscher Benjamin Höhne von der TU Chemnitz glaubt nicht an ein solches Szenario.
Das halte ich erstmal für nicht plausibel, weil die AfD als Partei, die nun versucht, in den exekutiven Bereich einzudringen, da weiter auf eine Normalisierungsstrategie setzen wird, eben um ein bürgerliches Spektrum, auf das sie auch abzielt, nicht zu verprellen. Sie wird auch wahrscheinlich erstmal kein Recht bewusst brechen, sondern eher die Möglichkeiten, die das bestehende Rechtsrahmen ihr gibt, in ihrem Sinne auszunutzen.
Ohnehin sei eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Landesebene nahezu ausgeschlossen. Niemand wolle mit der Partei koalieren. Auch Maximilian Steinbeiß hält es für unwahrscheinlich, dass es im Herbst einen Ministerpräsidenten der AfD geben wird. Er ist Leiter des Thüringen-Projekts, einer Forschungsgruppe, die untersucht, wie missbrauchsanfällig demokratische Institutionen sind. Zwar könne ein Regierungschef auch ohne absolute Mehrheit ins Amt kommen, wenn ein Kandidat im dritten Wahlgang mehr Stimmen bekomme als andere Bewerber, aber...
Was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass es auch durchaus um Szenarien geht, wo es gar nicht unbedingt schon gleich darauf rausläuft, dass tatsächlich Regierungsverantwortung in die Hände der AfD kommt, sondern auch im Vorfeld von Regierungsverantwortung oder sogar auch aus der Oppositionsrolle heraus, da durchaus Szenarien sich lohnen, genauer anzuschauen.
So zum Beispiel, wenn die AfD mehr als ein Drittel der Sitze im thüringischen Landtag erringt.
Das ist auch das Wahlziel, das Björn Höcke für seine Partei ausgegeben hat. Und wenn sich dieses Ziel realisiert, dann kann er all diese Entscheidungen blockieren, kann sich damit auch dann politischen Einfluss auf diese Entscheidungen erpressen, beziehungsweise dann durch Blockade dafür sorgen, dass diese Erzählung davon, dass das System nicht funktioniert, dass diese Erzählung sozusagen wahrgemacht wird. Also dass dann auch irgendwann so eine Institution wie das Verfassungsgericht dann auch mal dysfunktional wird, wenn dann diese Posten nicht besetzt werden können.
Zwar könne etwa eine Blockade des Landesverfassungsgerichts dadurch verhindert werden, dass schon heute die Regeln für die Wahl neuer Richter geändert werden. Einen absoluten Schutz gegen den Missbrauch demokratischer Institutionen gäbe es aber nicht.
Es gibt die Erwartung, dass man die Verfassung so wasserdicht bauen kann, dass da sozusagen von vornherein nichts anbrennen kann. So eine Erwartung zu haben, wäre naiv und gefährlich. Keine Verfassung der Welt kann diese Sicherheit gewährleisten.